ARD Sounds.
Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen zu Hormongesteuert, dem Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren und natürlich für alle Menschen, die mit Eierstöcken und Gebärmutter geboren wurden. Wir besprechen hier alle Themen rund um die Hormonumstellung, denn wir wollen euch zur Expertin eures eigenen Körpers machen. Hormongesteuert hört ihr kostenfrei in der App von ARD Sounds. Das ist bereits Staffel 5 von Hormongesteuert und wie versprochen haben wir auch diesmal wieder Expertise aus anderen Fachbereichen mit an Bord. Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Redakteurin, Moderatorin bei MDR Aktuell und an meiner Seite natürlich Dr. Katrin Schaudig, Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Und sie sitzt wie immer mit Mikro und Kopfhörern an ihrem Schreibtisch in Hamburg. Hallo zu Ihnen.
Hallo, liebe Frau Simonsen.
Und ich freue mich, denn heute habe ich mal wieder eine Expertin hier bei mir im Studio gegenüberstehen am Mikrofon. Steht Professor Sandra Eifert. Sie ist Oberärztin am Herzzentrum Leipzig, Herzchirurgin, Gendermedizinerin und sie leitet im Herzklinikum Leipzig die Frauensprechstunde. Und Sandra Eifert ist Buchautorin. Anfang des Jahres ist bereits ihr zweites Buch zur Frauen- und Herzgesundheit erschienen. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo.
Hallo und vielen Dank für die erneute Einladung.
Wer uns schon länger hört, der weiß, Sandra Eifert war schon mal in Staffel 2 bei uns. Damals haben wir uns über das Frauenherz unterhalten, haben darüber gesprochen, dass es nicht nur anders schlägt, sondern auch anders altert. Und in Ihrem neuen Buch, Wie Frauen länger leben, haben Sie sich nochmal näher mit diesem Thema beschäftigt, haben nochmal Studien gewälzt, Erfahrungsberichte zusammengetragen. Und deshalb wollen wir uns heute nochmal über dieses Thema unterhalten. Wir bekommen auch nach wie vor viele Fragen von euch. Zum einen zum Thema Blutdruck, Bluthochdruck und viele Fragen zum Thema Herzrasen, Herzstolpern. Wir wollen mal mit dem Blutdruck beginnen, Frau Eifert. Der verändert sich dann bei uns in der Lebensmitte. Wollen wir noch mal kurz erklären, warum er das tut?
Ja, sehr gerne. Also durch die Östrogene vor allem wird ja der Blutdruck unter anderem sehr, sehr gut reguliert. Und ab Mitte 40 im Schnitt nimmt ja der Östrogenspiegel bei den Frauen ab. Das heißt, dass unter anderem eben der Schutz wegfällt, der für unser Herz-Kreislauf-System gilt. Und das bedeutet unter Umständen, dass der Blutdruck etwas steigt.
Das heißt, auch die Frauen, die eigentlich sonst immer der typische Fall für zu niedrigen Blutdruck waren, haben auf einmal zu hohen Blutdruck.
So ist es. So ist es leider. Und nach der Berliner Frauenstudie, wo 1000 Patientinnen eingeschlossen wurden, hat sich eben gezeigt, dass 77% der Frauen mit Bluthochdruck älter als 50 Jahre sind, also wahrscheinlich postmenopausal oder perimenopausal sind.
Und damals in Folge 13, die wir euch auch noch mal verlinken in den Shownotes, haben wir ja, Frau Schaudig und ich, gelernt, dass man den Blutdruck bei Frauen anders einstellen muss als bei Männern.
Ja, das ist richtig. Zum einen ist es ja so, dass der Grenzwert sich im europäischen Raum, dass der angepasst wurde an diese spezifische Situation, weil wir eben auch wissen, dass sich bei Bluthochdruck bei den Frauen viel schneller ein Schlaganfall, aber auch ein Herzinfarkt oder eine Herzschwäche entwickeln kann als im Vergleich zu den Männern bei bereits niedrigeren Werten. Und deswegen wurde eben auch der Grenzwert herabgesetzt. Also der Blutdruck sollte idealerweise nach den neuen Richtlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie unter 130 zu unter 90 mm Hg sein.
Und Frau Schaudig, Sie haben jetzt Ihre Patientin danach neu eingestellt, oder?
Ja, ich bin da schon sehr viel strenger. Jetzt ich muss auch noch mal nachfragen. Das heißt, 130 zu 90 wäre schon zu hoch.
Ist praktisch
und
schon die
Grenze.
Und
ich will haben 125 zu 85.
Im Prinzip ja, aber ich bin manchmal ganz erstaunt. Ja, die Richtlinie ist ja schon schwierig. Also, vor allem denken ja die Patientinnen auch, dass sie auch in Stresssituationen dann so einen niedrigen Blutdruck haben müssen. Und das stimmt ja natürlich nicht. Der ist ja dann immer höher.
Also das heißt, wenn jetzt meine Patientin in der Sprechstunde einen Wert von 130 zu 85 hat, da kann ich sagen, ist schon okay.
Ist wunderbar,
ja?
Genau.
Oh, gut. Und 135 ist dann aber schon so ein Signal, ja. Okay, lassen Sie mal öfter messen, oder?
Genau, mal kontrollieren und vielleicht auch mal 24-Stunden Blutdruckmessung machen.
Ja, das finde ich auch immer ganz hilfreich, muss
die
ich
Frage
sagen.
Die Frage kam ja eigentlich später. Jetzt ziehen wir die einfach mal vor. Weil es einfach so gut passt. Ja. Frau Eifert sagt, das ist ja nur sozusagen ein Idealwert. Den erreiche ich gar nicht im ganzen Tagesablauf.
Ja, vor allem wissen wir ja nicht, was für Überraschungen uns am Tag erreichen. Und insofern ist das ja manchmal gar nicht so einfach, den ganzen Tag über, vor allem unter Anspannung, einen solchen Blutdruck auch zu halten. Ja, es geht ja vor allem um die Situation, Sie machen eine 24-Stunden Blutdruckmessung, das wird geprüft. Und bei den Frauen oder generell im höheren Alter ist es so, dass der Blutdruck dann vor allem abends und nachts ansteigt.
Okay.
Ja. Und natürlich muss unser Blutdruck sich in stressigen Situationen gut anpassen können, aber die Anpassungsfähigkeit lässt eben auch aufgrund des verringerten Östrogenspiegels ein wenig nach.
Aber Sie gucken sich dann diese 24 Stunden an und ja. Wann sagen Sie, das ist nicht mehr okay?
Wenn die Patientinnen auch Beschwerden haben, also Nasenbluten, ständige Kopfschmerzen, Schwindel, ja, das sind so die typischen Vertreter dieser Symptome oder wenn andere Risikofaktoren auch vorliegen, die eine Herz-Kreislauf-Erkrankung begünstigen können.
Aber wenn jetzt, sagen wir mal, die hat Vormittag, hat so ein bisschen Stress, hat so ein bisschen höheren Blutdruck, dann gucken Sie vor allen Dingen auf den Abend, habe ich jetzt so rausgehört, und sagen, okay, wenn sie da runterkommt und in der Nacht nicht so hohe Blutdruckwerte hat, dann ist es eigentlich noch okay?
Dann ist es im Prinzip noch okay. Also generell ist es so, dass der Blutdruck mit den zunehmenden Lebensjahren bei Männern und Frauen ansteigt. Und man muss das ein bisschen auch sehen, welche anderen Erkrankungen noch vorliegen, ob als Ursache, was die Ursache des Bluthochdrucks eigentlich auch ist, ob eine Nierenerkrankung vorliegt, ob einfach viel Stress auch in einer bestimmten Situation vielleicht auch längerfristig vorliegt. Ja, es kann ja möglich sein, dass eine Mutter ein schwer krankes Kind hat oder in der Familie jemand ernsthaft erkrankt ist. Die Situation kann man ja unter Umständen nicht sofort ändern. Da ist vielleicht auch mal ein Blutdrucksenker für eine bestimmte Zeit eine gute Option, um den Stress auch etwas zu reduzieren. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten und es gibt vor allem unterschiedliche Ursachen für Bluthochdruck. Ursächlich ist ja häufig so, dass Patientinnen untrainiert sind, dass der Blutdruck steigt, wenn das Gewicht zunimmt, weil wir praktisch in den Fettzellen auch Hormone produzieren, die den Blutdruck steigen lassen. Nierenerkrankungen stehen im Vordergrund, vor allem auch eine Nierengefäßstenose, also eine Engstelle an den Nierengefäßen. Dann können manchmal, das ist allerdings selten der Fall, hormonproduzierende Tumoren dafür verantwortlich sein. Die Schilddrüsenüberfunktion kann es sein.
Weil Sie vorhin gesagt haben, bei den Frauen steigt ja, oder das erleben wir ja auch, mit den Wechseljahren der Blutdruck an, beziehungsweise der Anteil von Frauen, die plötzlich ein Blutdruckproblem haben, wird höher. So muss man es eigentlich sagen.
Ja.
Gibt es denn bei den Männern auch so ein Alter, wo das plötzlich, also wo es so ein merklich stärkeren Anstieg gibt, oder ist es bei denen kontinuierlich verteilt?
Also wenn man sich überlegt, dass das Herz-Kreislauf-Risiko auch ab 60 bei den Männern enorm hoch ist, bei den Frauen ja dann, bis es zu einer Erkrankung kommt, eher 10 Jahre später, ist es wahrscheinlich so, dass auch der Peak und der Höhepunkt der Blutdruck über, also der hypertensiven Erkrankung auch ab 50 ist. Also das ist relativ gleich verteilt. Bei den Frauen wirkt das aber als kardiovaskulärer Risikofaktor trotzdem noch mal stärker.
Ah, okay, ich verstehe. Ja.
Warum das so ist, weiß ich nicht. Also es wird immer auf den Hormonabfall zurückgeführt. Aber wie Sie sagen, es gibt ja viele Frauen, die vor der Menopause überhaupt keinen Bluthochdruck haben.
Also wir messen ja normalerweise bei der Krebsvorsorge, ich habe das mal so gelernt und wir machen es auch immer, den Blutdruck. Ich habe jetzt vor kurzem gehört, dass das gar nicht mehr Pflicht ist, was ich wirklich dramatisch doof finde, muss ich sagen, weil es ja für viele Frauen, die gehen ja nicht dauernd zum Hausarzt oder zum Internist, zur Internistin, whatever, die das ist ja der einzige Moment, wo wirklich einfach mal der Blutdruck gemessen wird. Ich fische immer wieder welche raus, wo dann, ich sage jetzt mal so, Blutdruckwerte 150 zu 90, dann sagt die Frau, ja, das ist jetzt nur wegen dem weißen Kittel, den sie anhaben, und ich sage dann immer, naja, aber wenn sie mehrfach am Tag einen weißen Kittel sehen, dann steigt er ja mehrfach mehrfach am Tag, das ist jetzt vielleicht auch nicht so gesund. Ist das eine völlig schwachsinnige Aussage? Also ich rate dann oft, machen Sie mal eine 24-Stunden-Blutdruckmessung.
Genau. Das ist absolut gut.
Ja. Also man soll dann nicht bei 150-90 gleich sagen, hier ist der Blutdrucksenker, sondern wirklich
gucken und wirklich die Umstände anschauen, ob die Sport machen. Also das ist ja ganz wichtig für die Blutdruckregulation. Man sieht ja manchmal auch so von dem Typus Patient, Patientin, der so vor einem sitzt oder die vor einem sitzt, ob das so sehr stressige Typen sind oder wütende Typen.
Aber bei denen, egal ob ich wütend oder gestresst bin, ist ja Bluthochdruck dann auch schädlich.
Ist auch, genau so ist es. Ja. Umso eigentlich noch viel schlimmer, ja.
Okay.
Dann natürlich haben die alle beim Arzt einen hohen Blutdruck. Mhm. Das kommt ja auch ein bisschen auf die Situation an. Ich kann mir auch vorstellen, gerade wenn es um Krebsvorsorge geht oder vielleicht schon auch eine Erkrankung dieser Art vorliegt, dann haben die ja auch
also
Stress
wirklich nicht dann in Panik ausbrechen, wenn einmal
einfach
beim
kontrollieren. Genau.
Wir kommen mal zu unserer ersten Hörerin. Die hat mit schwankendem Blutdruck ein Problem. Sie ist noch in der Perimenopause, hatte plötzlich mit 51 diesen schwankenden Blutdruck, Hitzewallungen, Gelenkschmerzen, Panikattacken, bekommt jetzt auch bioidentische Hormone. Die anderen Symptome sind besser geworden. Der Blutdruck ist geblieben und sie schreibt, es gibt Tage, da ist es ganz normal und dann wieder Tage, da liegt vor allem der zweite Wert zwischen 85 und 100, Frau Eifert.
Da gilt tatsächlich auch erstmal eine Veränderung des Verhaltens. Ich würde in jedem Fall probieren, also auf alle möglichen Dinge wie Kaffee oder Tee zu verzichten und eben danach zu fragen, wie viel Sport gemacht wird oder ob überhaupt irgendetwas gemacht wird, weil sich ja in unseren Blutgefäßen eine Muskelschicht befindet, die den Blutdruck ganz, ganz massiv beeinflusst. Die Frage ist natürlich auch, seit wann dieser Blutdruck besteht, in diesem Fall der Patientin, ob das möglicherweise auch mal im Zusammenhang mit einer Hormonersatztherapie im Zusammenhang aufgetreten ist oder nicht, ob es andere Ursachen gibt, welche Erkrankungen sonst vorliegen.
Aber jetzt habe ich ja gelernt, schon in unserem Gespräch, dass ja unser Blutdruck eh den ganzen Tag über schwankt. Mal ein bisschen höher, mal ein bisschen niedriger.
Das ist richtig.
Muss ich mir da vielleicht gar nicht so eine Gedanken machen?
Ich glaube, man muss es nicht übertreiben. Also die Frage ist ja immer, ob langfristig ein deutlich erhöhter Blutdruck vorliegt. Ja, und nicht unter einer Situation, beispielsweise beim Arztbesuch oder in irgendeiner stressigen Situation im Berufsleben. Da gibt es ja immer mal Situationen, wo man aus der Haut fahren möchte und wo natürlich der Blutdruck auch ansteigt, ja. Das kann man ja auch nicht verhindern oder es kann natürlich genauso gut zu Hause passieren.
Ja.
Es geht darum, dass nicht langfristig dieser Blutdruck so hoch bleiben soll, weil wir wissen auch von Patienten, die zum Beispiel mit einem Unterstützungssystem versorgt sind, wo sie die ganze Zeit eine gleichmäßige Durchblutung haben, dass das den Gefäßen viel stärker schadet. Also es geht wirklich um bei der Bluthochdruckeinstellung darum, dass idealerweise langfristig ein idealer Wert erreicht wird und es geht nicht darum, wenn eben in einer bestimmten Situation der Blutdruck auch mal steigt. Das ist ganz normal und das hat die Natur für uns eigentlich so vorgesehen.
Okay.
Es gibt ja dann auch immer wieder die Entspannungsphase. Ja.
Und Kaffee und Tee erhöht meinen Blutdruck wirklich?
Na klar.
Echt?
Kommt darauf an, wie viel sie trinken. Kommt natürlich darauf an, es gibt ja Patientinnen und Patienten, die trinken 8 Tassen am Tag oder so.
Obwohl wir neulich erst gelernt haben, Kaffee ist gut gegen Demenz und überhaupt. So 4 Tassen, oder?
2 bis 4 geht schon.
Frau Schaudig, unsere Hörerin ist ja perimenopausal. Kann der Blutdruck auch irgendwas mit den Hormonschwankungen zu tun haben?
Ja, ich hab dann schon die Fantasie, dass die auch vielleicht mal zwischendurch sehr hohe Östrogenspiegel hat. Und auch wenn auf der einen Seite Östrogen ja entspannend an den Gefäßen wirkt, also praktisch die Gefäße weitermacht, da geht ja theoretisch der Druck runter. Aber es führt auch zu einer Wasseransammlung in den Gefäßen. Das heißt, indirekt kann dann wiederum dadurch der Druck steigen. Also meine Fantasie wäre, wenn gerade in der Perimenopause so starke Schwankungen sind, dann würde ich ja am allerliebsten würde ich dann was geben, was die Schwankungen aus dem eigenen Hormonsystem rausnimmt. Und das schafft man ja mit Östrogen-Gel und Progesteron, was die Patientin nimmt, nicht. Also mit den 200 Milligramm Progesteron, die übrigens auch ein bisschen entspannend für die Gefäße sind, würde ich sagen, keine so wahnsinnig gute Idee. Ich würde vielleicht eher auf eine östrogenfreie Pille umsteigen. Und zwar am liebsten dann tatsächlich die, in der das Drospirenon drin ist. Da wir nur ein Präparat haben, ist das die Slinda. Und die hat ja auch noch einen leicht Blutdruck senken, den genau. Effekt.
Also das wäre Frau Eifert ist gerade hier Begeisterungsstürme ja, ausgebrochen.
Doch, wirklich, weil ich glaube, dass das gerade für diese Frauen ein ideales Präparat ist. Also ich hatte neulich es einer Patientin, wo ich nicht wusste, wie ich das machen soll mit dem Blutdruck. Wir haben alles Mögliche probiert, es funktionierte nichts. Und dann habe ich auch nochmal, weil ich glaube von Frau Professor Stute tatsächlich aus einem Artikel, das hatte mit dem Drospirenon, nochmal insgesamt im Medline nachgeschaut. Da gibt's ja so 2, 3 gute Artikel zu dem Thema, eben wie Sie sagen, zur Blutdruckeinstellung, zur Regulierung und auch zum Wasserhaushalt, den Sie damit positiv beeinflussen können. Und ich glaube, dass das viel mehr genutzt werden sollte.
Es ist tatsächlich, also wir nutzen es ja gerne in der Perimenopause und da sehe ich schon auch einen günstigen Effekt auf jeden Fall.
Ich habe 2 Mails bekommen, da haben die Hörerinnen den Verdacht, dass der Blutdruck auch eben durch die Hormoneinnahme getriggert wird. Deshalb jetzt mal 2 Fragen an Frau Schaudig. Der erste Fall, die Hörerin hat das Gefühl, dass sich der Blutdruck durch die Einnahme der Gestagenpille verändert hat. Jetzt haben wir ja gerade über die Slinda gesprochen und gesagt, dass die eigentlich positiv wirkt auf den Blutdruck. Kann die Gestagenpille den Blutdruck auch erhöhen?
Gott, das ist, wissen Sie, das Problem ist immer, dass bei jeder Frau ist alles ein bisschen anders. Das funktioniert nicht bei jedem gleich. Was wir auch wissen, ist, dass die Gestagene, insbesondere die synthetischen, an den Arterien dann doch einen zusammenziehenden Effekt haben. Also wir nennen das vasokonstriktorisch, das heißt vaso steht für gefäßkonstriktorisch, heißt zusammenziehend. Deswegen ist auch das theoretisch denkbar. Das würde ich jetzt nicht von der Slinda erwarten, aber jetzt muss ich auch an der Stelle nochmal sagen, der positive Effekt von der Slinda kommt durch den entwässernden Effekt und nicht durch einen direkten Gefäßeffekt, das ist jedenfalls meine Kenntnis. Ja, also das wirkt entwässernd und wenn weniger Wasser im Gefäß ist, wie beim Gartenschlauch, wenn der voll und prall gefüllt ist, dann ist da mehr Druck drauf. Ja, wenn Sie sozusagen da Wasser rausnehmen, ist der Druck nicht mehr so hoch. Ist ja ganz logisch. Und wenn Sie jetzt aber was haben, was quasi den Gartenschlauch enger macht, dann steigt der Druck wieder. Und das kann tatsächlich bei manchen Gestagenen so sein. Normalerweise ist das ein dosisabhängiges Phänomen. Das sagt man zum Beispiel der 3-Monats-Spritze nach, wo Sie direkt nach Injektion einen sehr hohen Gestagenspiegel erstmal haben. Und ich habe auch schon Patienten, also einen Fall gehabt, die dann direkt nach Injektion oder am Tag nach Injektion einen Schlaganfall hatte. Sowas ist schon möglich bei gefährdeten Patienten. Jetzt muss man sich immer noch mal vorstellen, dass ein gesundes Gefäß ist so elastisch, dass das total gut kompensieren kann. Das heißt, Gefäß zieht sich zusammen und dann entspannt sich's wieder. Das wird sich langfristig auf den Blutdruck jetzt nicht nennenswert auswirken. Aber Gefäße, die bereits in ihrer Elastizität eingeschränkt sind durch zum Beispiel eine beginnende Verkalkung, die können das schlechter kompensieren. Deswegen sind wir auch mit höher dosierten Gelbkörperhormongaben, Gestagenen, bei den Patienten auch immer einen Hauch zurückhaltender als bei denen, wo wir denken, das Gefäßsystem ist gesund. Ob das jetzt bei der Patientin der Fall ist, weiß ich nicht. Ich würde in dem Fall jetzt erst nochmal, wenn sie es nicht eh schon nimmt, die Slinda probieren, weil ich weiß, dass das eben den Druck eher runternimmt.
Der zweite Fall ist es, das Östrogen, was im Verdacht steht, Bluthochdruck zu machen. Die Hörerin sagt immer, wenn sie das geschmiert hat, bekommt sie einen roten Kopf. Der Hals ist wie zugeschnürt, so Kloß im Hals. Kann Östrogen hohen Blutdruck machen?
Naja, wenn Sie viel zu viel Östrogen haben, dann einfach durch den Effekt, dass man mehr Wasser auch in den Gefäßen hat, also das ist jetzt mal vorübergehend durchaus denkbar, dass das vorübergehend mal so ist. Also dass der Kopf rot wird und der Hals wie zugeschnürt ist, ist ja nicht zwingend ein Blutdruckproblem.
Okay. Aber tatsächlich von 1 oder 2 Hüben, mehr nehmen doch die Frauen meist nicht.
Ja, aber wenn die dann in der Perimenopause ist und ihr eigener Eierstock noch was macht und sie dann noch obendrauf was nimmt, das ist ja immer das kleine Problem.
Die Brigitte, die hat noch eine Frage auch zum schwankenden Blutdruck. Bei ihr schwankt es aber nur an bestimmten Tagen. Ich bin 50 Jahre alt und noch nicht in der Menopause. Seit kurzem dreht der Blutdruck durch. Sehr hoch mit Kopfschmerzen und Migräne, immer zu Beginn der Menstruation. Nach 2 bis 3 Tagen ist er dann wieder normal. Kennt jemand von Ihnen beiden so einen Fall?
Ja, also man könnte ja annehmen, dass das durch die unterschiedlichen Hormonspiegel zustande kommen kann. Vielleicht gerade, wenn die auch schon in der Perimenopause ist, oder Frau Schaudig, was meinen Sie?
Na, normalerweise ist es ja so, dass perimenstruell, also um die Menstruation herum, der Östrogenspiegel in den Keller geht. Ich finde das auch eher untypisch und ich denke, dass es doch was damit zu tun hat mit den starken Schwankungen und dass es vielleicht Zufall ist, dass es während der Regel passiert. Aber es sind, glaube ich, immer wieder diese starken Schwankungen, die nicht gut sind. Die sind ja für alles Mögliche nicht gut. Mhm. Und dann könnte sich das auch mal auf den Blutdruck auswirken.
Naja, das Doofe ist ja so ein bisschen, zum einen ist ja Kopfschmerzen Zeichen für Bluthochdruck, zum anderen können auch Kopfschmerzen und Migränen Zeichen sein für diesen Hormonabfall, ne? Kurz vor der Blutung.
Ja, also gerade die Migräne um die Blutung herum, die menstruationsgebundene Migräne, die ist tatsächlich verbunden mit dem starken Östrogenabfall. Und dieses Östrogenloch ist natürlich während der Menstruation besonders tief und das ist auch Richtung Menopause wird es immer tiefer, weil wir nicht mehr so ein Grundrauschen von Östrogenproduktion aus dem Eierstock haben. Insofern kann man sich bei der schon fragen, ob dann durch diesen Abfall des Östrogens dann wiederum die entspannende Wirkung des Östrogens aufs Gefäß wegfällt. Also Sie merken schon, da sind ja mehrere Mechanismen am Werk. Einerseits den gefäßentspannenden Effekt vom Östrogen, also den dilatierenden und auf der anderen Seite durch zu viel Östrogen dann wiederum Wasseransammlung im Gefäß, was dann wiederum den Druck erhöhen kann. Das heißt, das ist schon immer eine zweischneidige Geschichte und es lässt sich nie so ganz eindeutig für den Einzelfall sagen. Und dann kommt nochmal dazu, dass jede Frau, jedes Gefäßsystem in einer bestimmten Situation anders reagieren kann, was dann sicherlich auch mit dem Alter des Gefäßes und den Vorschädigungen zu tun hat.
Die Mira hat uns geschrieben, sie hat unsere erste Folge gehört, also die Folge 13. Und sie schreibt, seit der Gebärmutterentfernung habe ich einen leichten Bluthochdruck. Die Werte hat sie nicht geschrieben und der Hausarzt hat ihr daraufhin Beta-Blocker verschrieben, 2,5 Milligramm Bisolich. Anfangs ging es ihr damit gut, von der Frauenärztin bekam sie dann aber Östrogenspray und nun wacht sie nachts mit Unruhe auf und misst ihren Blutdruck und dann hat sie 140 zu 90. Sie fragt, kann es sein, dass es einen Zusammenhang zwischen Hormonen und Beta-Blockern gibt?
Naja, der Punkt ist, dass bei der Gebärmutterentfernung natürlich immer hypothetisch auch die Gefäßversorgung vom Eierstock ein bisschen beeinträchtigt wird und tatsächlich der Eierstock beginnt, in die Knie zu gehen. Das heißt, also wir wissen, dass zum Beispiel nach einer Gebärmutterentfernung Frauen statistisch gesehen ein bisschen früher die Menopause erreichen, also die letzte Blutung. Und damit ist natürlich schon so, wenn die in dieser Alterskategorie ist, durchaus denkbar, dass jetzt nach der Gebärmutterentfernung durch die starkeren oder stärkeren Schwankungen der Hormone Perimenopause auftritt. Wir wissen von der Patientin nicht, wie alt sie ist, oder?
Nee, hat sie nicht geschrieben.
Simon, nee. Aber es könnte theoretisch schon sein, dass da wiederum auch das greift, dass durch Schwankungen der Hormone in der Perimenopause der Blutdruck ein bisschen verrückt spielt. Die andere Frage ist, was hat der Beta-Blocker damit zu tun? Das würde mich interessieren, was Frau Eifert dazu sagt. Ist ja nicht die First-Line-Therapie
nein,
eigentlich,
überhaupt
oder?
Überhaupt nicht, ja. Andererseits ein leichter Bluthochdruck. So der Wert, so wie der jetzt hier ist. Die Frage ist ja auch, ob die den regelmäßig eingenommen hat oder nur manchmal. Die First-Line-Therapie sind eigentlich die sogenannten Sartane, also die Angiotensin-Rezeptor-Blocker. Es gibt ja gerade für die Frauen da verschiedene Optionen. Es gibt auch die Calciumkanalblocker, die sehr gut eingesetzt werden können. Bei so einem leichten Blutdruck kann natürlich auch mal gelegentlich ein Beta-Blocker genommen werden, wenn eben keine reguläre Medikation vorgesehen ist.
Was heißt keine reguläre Medikation?
Wenn man es nicht jeden Tag nehmen soll. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel gerade in dieser Umstellungsphase 140 zu 90 hat, kann man das ja auch mal einen kurzen Zeitraum, also damit meine ich vielleicht 2 bis 4 Wochen, mal beobachten, wie sich das wirklich verhält.
Also erst ging es eher gut mit den Beta-Blockern und erst als sie dann das Lenzetto, also so schreibt sie es zumindest, dazugenommen hat, kam es nachts zu dieser Unruhe und zu diesen Blutdruckspitzen. Die Frage ist ja, das Lenzetto, könnte das sowas auslösen oder ist es eher, dass sozusagen vielleicht das gar nicht reicht, Frau Schaudig?
Ich glaube, dass es damit gar nichts zu tun hat.
Okay.
Ich glaube, das ist Zufall. Ich würde eher denken, dass die tatsächlich auch in dieser Übergangsphase ist. Da schwankt ja das alles noch rauf und runter. Und mit 2 Hublenzetto schwankt es halt weiter nur auf höherem Niveau. Das ist ja immer das Problem in der Übergangsphase, dass das eben häufig nicht funktioniert.
Und so Blutdruckspitzen in der Nacht, Frau Eifert, ist das auch so typisch bei Frauen?
Eigentlich in dieser Lebensphase jetzt noch nicht ganz typisch. Das kann es immer mal geben. Ja, und wie Frau Dr. Schaudig eben schon gesagt hat, zum einen liegt es vielleicht an dem eigenen Hormonspiegel und den selbstproduzierten Hormonen. Vielleicht hat diese Patientin aber auch noch etwas an der Schilddrüse oder vielleicht ist sie gerade gestresst. Vielleicht ist sie auch gestresst von den ganzen Wechseljahresbeschwerden. Das wissen wir ja jetzt in diesem Fall nicht ganz genau.
Ich will nochmal zurück zu diesen Beta-Blockern, weil das ist ja das, was man so auch kennt, ne? Landläufig. Ja. Ah, Bluthochdruck, nehme ich Beta-Blocker. Aber Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch, dass das gar nicht immer so angeraten ist und es gibt auch Situationen, wo es für Frauen gefährlich sein kann, zum Beispiel wenn die einen Herzinfarkt vorher hatten.
Das ist eine ganz neue Studie, die ungefähr vor einem halben Jahr veröffentlicht wurde. Die heißt Reboot-Studie. Da geht es darum, an sich, wie Sie richtig sagen, ist ja der Beta-Blocker bei Herzerkrankungen ein Standardmedikament, so auch beim Herzinfarkt. Und auch Frauen haben das viele Jahre genau wie Männer bekommen nach einem Herzinfarkt, um auch den Stress etwas zu reduzieren. Nun hat sich aber gezeigt, dass bei Frauen nach dem Herzinfarkt, die eine normale Pumpleistung ihrer linken Herzkammer haben, dass die nicht davon profitieren und dass sie sogar möglicherweise ein höheres Sterberisiko unter dieser Medikation haben. Anders verhält sich es allerdings, wenn die Patientinnen eine sehr eingeschränkte Pumpfunktion haben, also eine Herzschwäche auf Basis ihrer Herz-Kranzgefäß-Erkrankung und des Herzinfarktes, dann ist das nach wie vor indiziert. Und es bezieht sich ausschließlich, also diese Sorge oder meine gewisse kleine Warnung bezieht sich nur auf Patientinnen nach einem Herzinfarkt, mit einer normalen Herzfunktion.
Und aber nochmal, Sie haben eben schon diese Medikamentengruppen genannt. Wann würde man erst Beta-Blocker geben? Also die anderen Medikamente, wollen wir da auch mal so übliche Namen, mal mehrere nennen oder so?
Können wir machen. Mhm. Beim Beta-Blocker ist es ja vor allem so, dass auch die Herzfrequenz, also der Puls, absinkt.
Ah, okay.
So, und da muss man natürlich erstmal schauen, was ist die übliche Rate an Herzfrequenz, die eine Patientin hat. Daran muss man sich zum einen orientieren. Und häufig ist es ja auch so, dass Patientinnen sich dann zu müde und zu niedergeschmettert fühlen, dass ihnen da in gewisser Weise sogar der Antrieb fehlt, wenn die Dosis zu hoch gewählt wird. Also das muss man ganz fein prüfen. Dann gibt es noch andere Stoffgruppen, die da in Frage kommen, die sogenannten Angiotensinrezeptorblocker, sind die Weiterentwicklung der sogenannten ACE-Hämmer. Die ACE-Hämmer haben bei den Frauen den Nachteil, dass sie häufiger Husten verursachen. So einen trockenen Husten, der nach Einnahme des Medikaments folgen kann, ist aber an sich auch ein sehr gutes Medikament, das den Blutdruck sehr gut beeinflussen kann. Und wie gesagt, die Weiterentwicklung sind diese Angiotensinrezeptorblocker, die werden auch Sartane genannt. Da gibt es das Candesartan, das Telmisartan, da gibt es verschiedene Optionen, auch mit zum Teil etwas unterschiedlichem Wirkmechanismus. Und bei den ACE-Hämmern ist das zum Beispiel das Ramipril, das Lisinopril und bei den Beta-Blockern Nebivolol, Metoprolol.
Aber wann nehme ich dann Beta-Blocker? Was muss ich dann noch haben außer Bluthochdruck?
Ich würde sagen, es hängt vor allem davon ab, wie viel Stress eine Patientin hat.
Okay.
Ja, und wenn man als Ärztin beispielsweise den Eindruck hat, dass eine Patientin extrem gestresst ist von vielleicht einer individuellen Situation, sind Beta-Blocker vielleicht sogar auch noch mit der Wirkung, gibt es eine Untergruppe, das Propranolol zum Beispiel, die wirken auch ganz gut, wenn man psychischen Stress stark hat in einer bestimmten Situation. Und das beeinflusst natürlich auch den Blutdruck auf den Gefäßen. Das muss man dann natürlich individuell abwägen.
Jetzt ist schon mehrfach das Stichwort Stress gefallen. Und in Ihrem Buch habe ich gelesen, Frauenherzen reagieren stärker auf Stress und dadurch steigt unser Risiko für unsere Herzgesundheit. Da frage ich mich so, wir haben ja alle irgendwie Stress. Welchen Stress meinen Sie denn? Und in welcher Art reagieren wir dann anders?
Einfach gesagt, wir reagieren einfach stärker auf Stress als Männer. Also es gibt wirklich eine sehr interessante Studie aus dem Inselspital in Bern von der Frau Professor Katharine Gebhardt Und die hat im Prinzip gezeigt, dass alle Stressreaktionen, wenn man Mann und Frau dem gleichen Stress aussetzt, dass die Frauen immer stärker reagieren. Also beispielsweise mit Herzfrequenz, mit Blutdruck, aber auch die Nebennieren werden stärker aktiviert, die Hormone im Gehirn werden stärker aktiviert und so weiter. Also alles, was man da untersuchen kann, haben die Kolleginnen da untersucht und festgestellt, dass jede Reaktion stärker ausfällt. Und vor allem ist das bei den Frauen infolge einer emotionalen Stresssituation. Da reagieren wir viel stärker als die Männer. Die Männer haben durch das Testosteron einen ganz klaren biologischen Vorteil. Mhm. Die sind stressresistenter und sie verarbeiten den auch etwas anders als wir.
Also das machen wir es mal ganz praktisch. Also ich habe Ärger mit Kolleginnen. Mhm. Da habe ich das Gefühl, die schneiden mich, die sind irgendwie doof zu mir. Oder ich habe Probleme mit meinem Chef und gehe vielleicht schon mit ängstlich zur Arbeit. Oder meine Eltern müssen gepflegt werden und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Das sind alles so Risikofaktoren für uns.
Ja. In gewisser Weise ja. Mhm. Und natürlich klingt das im ersten Moment nicht gut, aber es ist ja besser, wenn man seine Risiken kennt, als dass man sie nicht kennt. Wir können uns ja darauf einstellen, wir können unser Verhalten auch diesbezüglich ändern. Und wenn wir wissen, dass wir Frauen in bestimmten Situationen stärker auf Stress reagieren, kann ich ja zumindest, wenn ich langfristig und nachhaltig darüber nachdenke, doch etwas machen.
Aber wenn ich das jetzt weiß, oder besser gesagt anders gefragt, was macht denn der Stress dann? Also ich habe dann mehr Puls, ich habe dann mehr Blutdruck, aber warum erhöht das mein Herz-Kreislauf-Risiko?
Weil auch die Spiegel der Stresshormone steigen. Das ist der entscheidende Punkt. Cortisol beispielsweise. Also wir haben ja auch verschiedene andere Hormone, die im Gehirn produziert werden, die unter Stress kommen können, zum Beispiel das Prolaktin, aber auch ein Hormon, das im Herzschwächemechanismus eine ganz große Rolle spielt. Das BNP wird auch im Gehirn produziert, ist ganz stark stressabhängig. Also all diese Dinge kommen und es hat sich gezeigt, also gerade bei epigenetischen Untersuchungen, wo man eben über mehrere Generationen untersucht hat, warum sterben beispielsweise Patienten nach einem Herzinfarkt in einer Region früher als in einer anderen, obwohl die Lebensbedingungen relativ gleich sind. Und da hat sich gezeigt, dass eben die Spiegel der Stresshormone bei der einen Gruppe deutlich höher war, weil sie beispielsweise eine Deportation hinter sich bringen mussten.
Und was machen diese Stresshormone mit meinen Gefäßen, mit meinem Herz?
Die machen die zum Beispiel weniger elastisch. Okay. Also wir sprechen da von einer zunehmenden Steifigkeit der Gefäße. Das ist mal ein Punkt. Sie führen auch dazu, dass der Herzmuskel bei der Frau stärker umgebaut wird, dass das da auch zu einer Art Fibrosierung kommt im Laufe des Lebens. Und bezüglich des Blutdrucks ist es eben so, dass die Adaptation an bestimmte Situationen nicht mehr so einfach funktioniert. Also das hat auch was damit zu tun, dass der Widerstand in den Blutgefäßen sich verändert unter Stress und mit dem Alter. Und dadurch können wir dann praktisch nicht so schnell reagieren.
Tja, was machen wir dagegen?
Trainieren.
Trainieren, wie
in
trainieren?
In erster Linie Sport trainieren.
Schon wieder Sport.
Schon wieder Sport. Am besten 5-mal die Woche.
Ehrlich?
Ja, die deutsche Herzstiftung. Nein, natürlich nicht.
Ich schaffe das nicht.
Ich bin glücklich, wenn ich 2-mal die Woche schaffe. Realistisch schaffe ich meistens 1-mal.
Echt, Sport schützt uns auch vor diesen Stress.
Ja, es baut auch ab.
Ah, okay. Mhm. Und selbst wenn ich Stress habe, den ich aber als positiv empfinde, selbst dann?
Nur im Ausnahmefall. Es gibt ja, Sie kennen das Syndrom des gebrochenen Herzens.
Ja, das hatte meine Mutti mal.
Ein solches Phänomen gibt es auch im positiven Sinne. Zum Beispiel gibt es da immer das klinische Beispiel. Also eine Frau wird Großmutter. Das neue Baby ist da, alle sind total glücklich und die freut sich so sehr, die Großmutter, dass sie tatsächlich eine Herzschwäche bekommt. Also das heißt Happy Heart Syndrom, ist ganz spannend.
Happy Heart Syndrom,
ja.
Das habe ich ja, das ist ja.
Aber es ist Gott sei Dank sehr selten. Für ganz stresssensitive Menschen gilt das unter Umständen.
Und dann
die freuen sich so sehr, dass sie dann krank werden.
Aber halt, dann muss ich schon irgendwie auch eine Vorgeschichte haben, dass mein Herz.
Meistens ja.
Ja, das ist aber schon interessant. Also ich frage mich auch da, Frau Eifert, ob da nicht auch tatsächlich eine kognitive Verhaltenstherapie oder auch Entspannungstechniken was bringen, dass man lernt, besser mit Stress umzugehen.
Absolut, absolut. Wirklich. Also Stressreduktion, es klingt ja manchmal so ein bisschen fast abgedroschen, aber es ist ja wirklich ein Thema in der heutigen Zeit, gerade für die Multitasking-Frauen, eigentlich jeden Alters. Stressreduktion, Entspannungstechniken, natürlich eine, die idealerweise der Frau auch liegt. Wenn ich sage immer, wenn man Yoga macht und eigentlich Yoga gar nicht gut findet und nicht mag, hilft das nicht. Und ich finde auch das Thema Wut und Aggression gehört auch in diese Kategorie, weil das ja doch vielfältig ein sehr tabuisiertes Thema ist. Und viele Frauen sind ja still wütend. Die gehen nicht aus sich raus, so leicht wie Männer beispielsweise, und fressen das eher in sich hinein. Mhm. Und damit steigt der Blutdruck beispielsweise.
Okay.
Ich frage manchmal auch die Patientinnen nach dem Thema Wut. Und da gibt es durchaus sehr unterschiedliche Reaktionen. Also manche sagen, sie haben überhaupt nie Wut. Sie kennen dieses Gefühl nicht.
Ich habe oft Wut.
Und wenn die dann mit einem 200er Blutdruck da sitzen, frage ich vorsichtig
ich lass
nach.
Lass raus, wollte ich mal so sagen.
Ist doch gut, das ist gut für ihr Herz.
Also die Frage, wie routiniert gehe ich mit Stresssituationen um?
Genau.
Also ich glaube, das kann man schon trainieren.
Ja, Sie haben vollkommen recht. Das kann man im Prinzip trainieren. Man muss es dann nur machen und man muss vielleicht auch anerkennen, dass man da individuell möglicherweise auch nicht ganz ideal ausgestattet ist. Das Verhalten ist ja sehr unterschiedlich, auch innerhalb der Frauen. Manche können das sehr gut handeln und andere brauchen da möglicherweise eine Therapie und eine Hilfestellung.
Ich komme mal noch zu Hörerinnenfragen. Diesmal geht es nicht nur um Bluthochdruck, sondern auch noch um Herzstolperer. Die Sandra hat uns geschrieben, sie hat diese Herzstolperer, Extrasystolen heißen die, ab und an. Und dann kommt auch, dass der Blutdruck, der sonst bei 125 zu 83 liegt, auf einmal in die Höhe geht. Und dann wird auch der Puls schneller. Also Puls zu 100 Schläge und dann Blutdruck 160 zu 90. Lässt sich das irgendwie erklären? Frau Eifert, sie nimmt aber übrigens diese Desogestrelpille und auch ein Hupgynokardin. Also eigentlich müssten die Hormonschwankungen im besten Falle schon ausgeglichen sein.
Also es gibt ja sowieso eine große Vielfalt an Symptomen in dieser Lebensphase und manche Patientinnen reagieren gerne mit Rhythmusstörungen des Herzens. Die Extraschläge haben an sich keinen Krankheitswert. Sie zeigen nur an, dass man möglicherweise seinem Herzen in einer bestimmten Situation zu viel zumutet. Und sie sind durchaus auch lästig und manchmal wirken die sich richtig auf den Kreislauf aus, sodass Patientinnen Schwindel erleiden oder vielleicht sogar mal kollabieren. Das kann passieren. Also die sind an sich nicht krankhaft. Trotzdem, wenn man zu viele in 24 Stunden davon hat, und damit meine ich 10.000, kann man die mit einer Verödung gut behandeln? Das ist die Therapie der ersten Wahl. Alternativ gibt es natürlich auch Medikamente.
Was die jetzt so schildert, sozusagen die Herzstolperer, dann steigt mal der Blutdruck an, dann steigt mal der Puls an. Sie sehen so eine Fälle bei sich in der Praxis, aber kann man das irgendwie erklären, außer dass sie reagieren halt irgendwie sensibel auf eine Lebensphase oder auf Stress?
Also ich kenne schon den Fall, dass Patientinnen in die Notaufnahme kommen, weil sie plötzlich auch so einen schnellen Herzschlag haben. Ich habe das auch schon mehrfach versucht rauszukriegen, was der Mechanismus im Körper ist, der das auslöst. Also ich glaube, das wissen wir noch nicht so ganz genau, aber diese sogenannten Palpitationen oder auch das Gefühl, dass das Herz so doll klopft, ohne dass man dann in der Notaufnahme irgendwas findet, was krankhaft ist, das ist tatsächlich ein nicht seltenes Phänomen bei den Frauen und die werden dann einmal durchgecheckt. Ich sage dann auch, sie müssen sich einmal komplett kardiologisch untersuchen lassen, da findet man aber auch oft nichts. Also ich erlebe das und was eigentlich die Ursache genau dafür ist, das wissen wir nicht so genau. Ich könnte auch jetzt nicht aus meiner Erfahrung unbedingt sagen, dass es weggeht, wenn ich die hormonell gut einstelle. Tendenziell würde ich schon sagen, ja, Aber ich glaube, den genauen Auslöser in der Perimenopause, den kennen wir nicht.
Ich kann mich ja mal outen. Wer uns verfolgt, weiß, dass genau das ja mein Problem war damals in der Perimenopause. Ich hatte ja auch dieses Herzrasen, 160, 180 Schläge, Herzstolperer. Ich habe nur damals meinen Blutdruck nicht gemessen. Tatsächlich kann ich gar nicht sagen, weil ich immer dachte, oh, ich habe ja zu niedrigen Blutdruck. Und bei mir hat ja dann diese Gestagenpille schon gewirkt, als sie dann gewirkt hat, ne? Als sie dann einen Bremseffekt hatte und eben auch Östrogen dazu. Und tatsächlich, vielleicht kann ich auch der ein oder anderen Hoffnung machen, bei mir sind diese Extrasystolen fast komplett verschwunden. Also ich habe die nur noch in so Stresssituationen.
Also zum einen, um nochmal auf die Ursache zu kommen, da gibt es verschiedene Optionen, wo ein solcher Herzstolperer oder natürlich eine Vielzahl davon ausgelöst werden können im Herzen, und zwar im Bereich der Reizleitungsbahn unseres Herzens. Und die kann man zum einen finden, indem man mit einem bestimmten Herzkatheter eine sogenannte Kartografie macht, Elektrokartografie, wo man eben guckt, es ist eine elektrophysiologische Untersuchung über einen Herzkatheter, wo kann man diese Rhythmusstörung auslösen. Und dann kann man eben genau diese Stelle veröden, an der diese Rhythmusstörung ausgelöst werden kann. Nee. Natürlich ist es so, dass es im Rahmen der Perimenopause oder auch Menopause eher andere Ursachen hat. Aber wir wissen auch von den Mädchen im pubertierenden Alter, dass ja manchmal, wenn die Hormone sich erst so entwickeln und so weiter, dass da auch Rhythmusstörungen kommen können. Also es scheint einen klaren hormonellen Zusammenhang da doch eher zu geben, dass Frauen da mehr zu tendieren als Männer. Männer haben das ja nicht hormonabhängig.
Und dass es vielleicht doch auch diese Schwankungen sind.
Also zumindest, ich meine, was Frau Eifert sagt, da haben Sie völlig recht. Also wenn Sie richtig Extrasystolen auch sehen, aber das Gefühl, dass ich habe jetzt Herzklopfen, da finden sich ja häufig keine Extrasystolen. Ne? Also das heißt, die Patientin hat subjektiv das Gefühl, boah, mir schlägt das Herz bis zum Hals. Klar muss man dann unbedingt den Blutdruck messen. Vielleicht ist der auch kurz mal ein bisschen höher. Aber ich glaube mehr so dieses unspezifische, das Gefühl, ich habe Herzklopfen oder man wacht nachts auf und das Herz pumpert. Und es ist ja manchmal auch zusammen mit den Hitzewallungen und diesem nächtlichen Aufwachen, ohne dass jetzt Extrasystolen sind. Und also ich habe es mal versucht zu finden. Vielleicht, Frau Eifert, kommen Sie noch mal irgendwann dahin und finden was. Da wäre ich sehr dankbar, weil ich glaube, so ganz genau, wie das ausgelöst wird, wissen wir noch nicht. Also dieses spezielle Symptom der Wechseljahre, also dieses Herz, den Herzklabaster, sagt man in Süddeutschland.
Na, ich habe mir so in der Vorbereitung überlegt, wenn wir eh schon sehr sensibel auf Stress reagieren, so, ne? Und dann haben wir ja im Podcast schon gesagt, wenn dann die Hormone so schwanken, dann das FSH mal in so Spitzen versucht, wieder die Eier Stöcke anzufeuern. Das stresst ja auch unser Gehirn, haben Sie ja erzählt, Frau Schaudig, und macht uns ja auch so ein bisschen verletzlich. Vielleicht ist das wirklich so dann, dass so ein Zusammenspiel, dass da alles so ein bisschen auch beim Herzen durcheinander gerät. Ne?
Na klar. Das ist sehr gut vorstellbar. Ja, wahrscheinlich ist es auch genau so.
Frau Eifert, Sie haben gesagt, mit diesem Veröden, okay, bevor man eine OP macht, muss schon ganz schön heftig sein, der Leidensdruck. Was könnte man denn sonst noch so empfehlen?
Also als erste Methode würde ich gerade bei Frauen, die an sich keine strukturelle Herzerkrankung haben, mal mit Nahrungsergänzungsmitteln versuchen oder mit Elektrolyten. Also, dass man guckt, dass der Salzhaushalt in Ordnung ist, dass genügend Natrium im Körper ist, dass genügend Kalium im Körper ist. Das ist ganz wichtig für eine geregelte Herzaktion und dass auch möglicherweise der Magnesiumspiegel, gerade wenn man immer schön schwitzt nachts, dass da vielleicht der Magnesiumspiegel zu niedrig ist, dass erstmal das so versucht wird, wirklich mit zweimaliger Einnahme am Tag, 400 Mikrogramm sind das, dass man erstmal guckt, ob sich das entspannen lässt, ja, weil das Magnesium führt ja dazu, dass die Muskulatur am gesamten Körper entspannt wird. Wir geben das auf der Intensivstation bei extrem hohen Herzfrequenzen und in 50% der Fälle hilft das. Und man kann auch nicht zu viel davon nehmen, weil das über die Nieren wieder ausgeschieden wird.
Ich habe noch Weißdorn damals probiert. Ich hatte das Gefühl, das hilft mir auch ganz gut. Mhm.
Das kann ebenfalls gut.
Gibt es auch als pflanzliches Arzneimittel. Schöne Grüße an Frau Zeun.
Ich habe auch gerade an Frau Zeun gedacht.
Genau, ja. Also das reguliert generell
Herz und Gefäße sehr gut. Die Weißdornextrakte tun das gut. Das kann man natürlich probieren.
Und wenn das nichts bringt?
Gibt es Beta-Blocker? Es gibt ja verschiedene Beta-Blocker-Möglichkeiten. Das muss man dann sehen, wo genau auch die Rhythmusstörung letztlich herkommt und ob es nur eine Rhythmusstörung ist oder ob vielleicht eben auch doch der Blutdruck hoch gleichzeitig ist.
Die Biene hat uns geschrieben, 54 Jahre, noch Perimenopause, bis vor 4 Monaten, zyklisch alles perfekt. Dann kam auf einmal Hitze, Beinschmerzen, Schlafstörungen. Die Ärztin stellte eine Östrogendominanz fest und verschrieb die Gestagen-Monopille Desogestrel. Die kommenden 3 Monate waren ein Albtraum. Bis zu 4 Hitzewallungen in der Nacht und Herzrasen mit 170 bis 180 Puls. Frau Schaudig, Gestagenpille, Ihr Spezialgebiet, was könnte da passieren? Sein.
Naja, die Biene ist schon 54, ne? Und die hatte schon ab und zu mal Hitzewallung. Nun hat sie gesagt, der Zyklus war, glaube ich, regelmäßig, ne?
Ja, bis vor vier Monaten.
Ja, das ist natürlich dann die Frage. Also das klingt natürlich bei jemand, der 54 ist, klingt es ja schon so, dass man hier gerade im Turbo-Geschwindigkeit wirklich zur Menopause kommt. Und dann wäre meine Fantasie, die hat vorher schon ein bisschen geschwitzt. Das Desogestrel ist im Prinzip wirklich gut, weil es Schwankungen rausnimmt. Aber gleichzeitig geht jetzt dann auch offensichtlich der Eierstock in die Knie. Und meine Fantasie ist, die braucht zu dem Desogestrel direkt auch ein Östrogen dazu. Das würde ich, also sie hat Hitzewallung jetzt nachts starke und was die Herzfrequenz konkret damit zu tun hat, können wir jetzt noch spekulieren, haben wir ja schon viel dazu gesagt. Also ich würde der zusätzlich Östrogen geben.
Die Julia hat auch Pulsrasen, allerdings bei Anstrengung, obwohl sie eigentlich sportlich ist, schreibt sie. Sie ist auch noch in der Perimenopause, die Blutungen sind kurz und heftig, hat jetzt Progesteron und auch vom Endokrinologen Östradiol transdermal verschrieben bekommen, obwohl sie eigentlich noch blutet. Sie fragt, was kann ich gegen das Pulsrasen machen? Frau Eifert?
Also ich würde das eigentlich genau noch mal so beantworten wie eben. Ja, dass man erst mal schaut, wenn die stark blutet, ob sie vielleicht ob der Blutgehalt im Blut sozusagen hoch genug ist oder ob sie so einen Blutverlust erleidet, dass durchaus auch eine gewisse Anämie, eine Blutarmut entstanden ist, ob sie vielleicht Eisenmangel hat in der Situation. Das gibt es ja nicht so selten in dieser Phase. Das wäre mal das Erste. Und dann würde ich auch zunächst versuchen, mit Magnesium und mit wirklich Nahrungsergänzungsmitteln und Supplementierung dieser Spurenelemente das erstmal zu versuchen.
Und eben den Ferritinwert messen.
Genau.
Genau, weil tatsächlich kann ja dieser Eisenmangel auch zu so Kurzatmigkeit und dann pumpt genau. Alles auch ein bisschen mehr.
Ich muss aber auch sagen, dass ich tatsächlich Patienten habe, die sagen, nur mit Hormonen ist dieses Herzrasen besser.
Das kann sein. Das kann ja sein, dass das dann gar nicht mehr so häufig auftritt.
Und auch,
das glaube ich schon gern.
Und auch dann mit bioidentischen Hormonen?
Unterschiedlich, je nachdem welche Phase. Ne? Also das kommt, wenn der Eierstock noch mitmischt, kommt man halt mit bioidentisch nicht immer so gut klar, aber es kommt immer auf den Fall an.
Kommen wir mal zu einem anderen Thema. In unserem ersten gemeinsamen Folge haben wir über einen Blutwert gesprochen, den wir Frauen kennen sollten, haben wir damals gesagt, weil er anzeigt, ob wir genetisch ein höheres Risiko für Herzinfarkt zum Beispiel haben, das Lipoprotein klein a. Frau Eifert, können Sie uns kurz nochmal sagen, was das ist?
Lipoprotein klein a, so wird es geschrieben. Lipoprotein a ist ein Transporteiweiß im Fettstoffwechsel, der in ganz seltenen Fällen erhöht ist. Und der ist eigentlich immer vererbt erhöht. Natürlich kann auch mal eine Spontanmutation, also eine spontane Veränderung im Erbgut entstehen bei der Entstehung eines Kindes. Und dieser Lipoprotein a-Wert hat aber zur Folge, wenn eine Erhöhung des Spiegels vorliegt, dass wir ein enorm hohes Risiko haben, dass dieser Patient oder diese Patientin mit dieser Erhöhung eine Herz-Kreislauf-Erkrankung entwickelt. Also das Risiko wird mit 80% immer bewertet. Das ist schon sehr, sehr hoch. Gott sei Dank ist diese Veränderung selten. Und das kann auch Einfluss auf die Cholesterinwerte haben, aber auch auf die anderen Fettfraktionen. Vor allem ist es aber eben so, dass Patientinnen das selten wissen. Und bis vor kurzem hat man gesagt, es reicht, wenn man das einmal im Leben bestimmt, dann weiß man, ob man hier einen pathologischen Wert hat oder nicht. Und seit etwa 4-5 Jahren ist bekannt, dass dieser Wert bei den Frauen sowie die Cholesterinwerte ansteigen können. Nun ist es aber so, meistens, also das ist jetzt auch meine persönliche Erfahrung, der Anstieg passiert nur wirklich in dem gravierenden Bereich, wenn vorher schon ein pathologischer Wert von dem Lipoprotein A vorliegt. Ja, und aktuell ist es immer noch so, dass man diesen Bestandteil des Fettstoffwechsels gar nicht gut therapeutisch beeinflussen kann. Also viele Jahre lang wurden Patienten aferisiert. Das heißt, man hat eine Blutwäsche wie bei der Dialyse durchgeführt und hat eben das Lipoprotein A rausgezogen und rausgewaschen. Und jetzt soll es, soweit das bekannt ist, einen Antikörper geben, um das Lipoprotein A zu neutralisieren. Das wäre natürlich wirklich großartig. Also es gibt verschiedene Hersteller und es gab aber in der Zulassung da gewisse Verzögerungen, aber es soll jetzt tatsächlich bald kommen. Hier in Leipzig hat der Professor Laufs diese Studie maßgeblich mitgemacht zu diesen Präparaten. Gibt es verschiedene Hersteller und das wird so eine Spritze sein, die man in zeitlichen Abständen immer wieder gibt und die dann das Lipoprotein A erstmals wirklich senken können.
Okay, aber in Ihrem Buch stehen ja schon Therapiemöglichkeiten bei erhöhtem Lipoprotein
A. Ja, was man tatsächlich bisher macht, dass man auch die Cholesterinwerte so streng wie möglich einstellt und auch alle anderen Risikofaktoren, um das Risiko des ausschließlichen Lipoprotein A zu verringern. Dass man eben nur noch das Risiko dabei belässt. Aber es gibt bislang keine Medikation, die diesen Wert spezifisch oder dieses Eiweiß absenken können.
Wir messen schon regelmäßig jetzt, also immer wenn irgendwie eine Familienanamnese ist, also in der Familie viel Herzinfarkte, aber auch jetzt manchmal so. Meine Frage an Sie, Frau Eifert, ist, es gibt ja da so einen Wert, ich glaube, bei uns ist es ab 70 gilt es als erhöht ungefähr. Ist es, jetzt habe ich Patienten, die haben tatsächlich einen Wert, der ist unter der Nachweisgrenze, also super niedrig. Da würde ich jetzt mal sagen, den brauche ich auch im Verlauf nicht nochmal messen, der bleibt so. Aber was bedeutet es jetzt, wenn die Patientin, sagen wir mal, einen Wert von 30 hat? Ist es anders einzuschätzen, als wenn sie, ist es wirklich so dieses alles oder nichts, entweder ein ganz hoher Wert oder gar nicht? Oder ist die auch mit einem Wert von, sagen wir mal, 30 gefährdeter?
Also wenn Sie jetzt den Normwert bei 70 oder 75 Nanomol pro Liter ansetzen, dann ist das ja keine Gefährdung. Das ist ein Normalwert. Das ist ein Normalwert.
Also auch wenn die nicht null hat, sondern wenn sie ein bisschen was hat, das macht nichts.
Okay, genau.
Das war jetzt mir noch
nein,
eine wichtige Frage.
Nein, überhaupt nicht. Ich finde, schwierig wird das. Also zum Beispiel sagt man auch bei der Erhöhung, also der Normalwert ist mit zum Beispiel 70 oder 75 Nanomol pro Liter festgelegt. Es gibt andere Grenzwerte, die sagen 30 Milligramm pro Deziliter, je nach Bestimmungsmethodik. Und wenn wir bei dem 75er-Wert bleiben, heißt das dann, wirklich relevant ist es erst über 115 zum Beispiel. Ja, also das kommt ganz drauf an. Es gibt aber auch Patientinnen vor allem, die haben 300er-Werte oder so etwas. Also die haben wirklich ein Risiko und denen kann man ja wirklich den Ultraschall der Halsgefäße anbieten, einen Herzultraschall, einen Belastungstest und so weiter, um zu schauen, dass da möglichst wenig passiert und das in regelmäßigen Abständen.
Wir haben zu Lipoprotein klein a zwei Fragen von einer Kollegin von Ihnen bekommen, Frau Schaudig. Sie fragt, Patientin mit Lipoprotein A-Erhöhung, ist es möglich oder sinnvoll, denen in der Menopause, Postmenopause Östrogen zu geben?
Ja, ich finde es eine wichtige Frage. In der Postmenopause auf jeden Fall. Ich würde diesen Patientinnen es immer transdermal geben, also über die Haut, weil ich schon die Fantasie hätte, das hatte ich ja eben schon seit Jugend. Das heißt, die Gefäße sind nicht mehr ganz blütenrein. Ich würde bei so jemand auch immer eine Ultraschall der Herzschlagadern vorschlagen, also ein Karotis-Doppler oder auch um zu gucken, hat die da schon Ablagerungen oder nicht. Grundsätzlich traue ich mich das, dann auch was zu geben, selbst wenn schon kleine Ablagerungen da ist. Bei größeren Plaques werde ich dann immer ein bisschen nervös, weil es so die Hypothese gibt, dass man durch Einleitung einer Therapie, und zwar egal ob transdermal oder oral, also ob über die Haut oder geschluckt, ein Ereignis auslösen kann, indem man ein solches Plaque zum Platzen bringt. Wenn das in der Halsschlagader sitzt, dann geht der geplatzte Thrombus nach oben ins Gehirn, sprich Schlaganfall. Wenn es im Herzkranzgefäß platzt, dann hat man halt einen Herzinfarkt. Diese Hypothese, dass man das zum Platzen bringt, die finde ich so ein bisschen steil, weil ich noch es gibt tierexperimentelle Untersuchungen, aber man kann es ja schwer mit Menschen vergleichen, weil die Gefäßlage auch anders ist. Von Frau Eifert habe ich beim letzten Podcast gelernt, es hat mich sehr begeistert, dass wenn man eine Statintherapie gibt, dass das die Plaques versiegelt. Ist das richtig, Frau Eifert?
Theoretisch ja, weil wir ja den LDL-Spiegel, also den Cholesterinspiegel absenken darunter und dann können wir das ja stabil halten. Das ist ja ganz wichtig. Aber da theoretisch kommt es da ja auch auf wirklich die Morphologie, also auf den Aufbau und die Zusammensetzung dieser Verkalkungen an. Die können ja aus ganz unterschiedlichen Materialien theoretisch bestehen. Aber ich glaube, Sie haben vollkommen recht, wenn man denen das Transdermal gibt, ist A, das Risiko ja relativ gering und sie führen auch zu einer Stabilisierung, vor allem auch des Fettstoffwechsels an sich. Das sollte gut möglich sein.
Dieses Risiko, dass man ein instabiles Plaque, dass man sozusagen die plötzliche Ruptur eines instabilen Plaques begünstigt. Ich meine, gerade bei den perimenopausalen Frauen, die haben ja selber auch Östrogen. Und ob ich jetzt durch ein transdermales Östrogen den Spiegel weiter aufrechterhalte, da kann ich mir persönlich nur sehr schwer vorstellen, dass ich da jetzt was anderes mache, als es der natürliche physiologische Zustand macht. Und das ist ja der große Unterschied der Therapie über die Haut, also der transdermalen Therapie zur Therapie, die ich schlucke. Beim geschluckten Östrogen geht es erstmal alles in die Leber. Die Leber macht da alles Mögliche mit. Das ist jetzt nicht schlimm, das schädigt die Leber nicht, das ist ihr Job. Aber sie macht eben dummerweise auch mehr Gerinnungsfaktoren. Die können was machen. Während die Therapie über die Haut hat es eben nicht und da macht man schon ziemlich das nach, was der Eierstock macht, denn der Eierstock schüttet das Östrogen auch nicht in den Magen, sondern gibt es ins Blut ab und wir haben eine ganz ähnliche Situation, wenn wir das schmieren, kleben, sprühen, dann holt sich quasi der Blutstrom aus dem Unterhautfettgewebe das Östrogen ab und das kommt ja der Situation sehr nah und ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass das jetzt ein Riesenunterschied ist, ob ich jetzt Gel schmiere, wenn die Frau eh gerade noch selber Östrogen hatte. Ich glaube, was anderes ist es, wenn die schon länger kein Östrogen mehr hatte und jetzt 3 Jahre nach der letzten Regelblutung kommt und sagt, jetzt möchte ich aber doch Hormone. Da bin ich tatsächlich vorsichtiger, weil das ein quasi entwöhntes Gefäßsystem ist und ich weiß nicht so ganz genau, was ich da mache. Wenn da irgendwelche Plaques sind oder Ablagerungen, da habe ich ein bisschen größere Ängste. Aber es war ja die grundsätzliche Frage, darf ich Frauen mit dem LP klein a Östrogen geben? Und ich würde sagen, ja, aber bitte unbedingt über die Haut. Und ich würde auch, wenn es jüngere Mädchen sind, wenn es um die Empfängnisverhütung geht, sehr viel lieber mit Gestagen-Monopillen arbeiten, also östrogenfreie Pillen und dann eventuell ein Östrogen dazu über die Haut.
Das war die zweite Frage, nämlich junge Mädchen mit erhöhten Lipoprotein A. Kombinierte Pille eher nicht, sagen Sie. Und bei der Gestagen Monopille bei den jungen Frauen, die brauchen ja oft dann kein transdermales Östrogen dazu, oder?
Nee, genau. Da muss man dann abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Frau Eifert, vielleicht darf ich Sie an der Stelle fragen. Eine Zeit lang hieß es auch, dass Frauen mit einer erhöhten LP-Klein-A-Situation ein erhöhtes Thromboserisiko haben. Stimmt das oder stimmt es nicht?
Nein. Das kenne ich so nicht, diese Aussage und auch aus keiner Studie. Also die haben verschiedene Risiken, die sind tatsächlich da. Für einen Herzinfarkt, für einen plötzlichen Herztod haben sie ein erhöhtes Risiko, sogar für eine Aortendissektion haben sie ein erhöhtes Risiko. Aber für eine Thrombose, das ist mir zumindest im venösen System tatsächlich nicht bekannt.
Ja, das ist eine wichtige Aussage. Ich meine, wir haben ja immer die Frage, dürfen wir Frauen mit einer Thrombosegefährdung eine Kombipille geben? Die Antwort heißt natürlich nein. Frauen, die eine Thrombosegefährdung mitbringen, was auch auf welcher Basis auch immer, sei es, weil sie eine Faktor-5-Mutation haben, das ist so eine genetische Veränderung der Gerinnungskaskade, sei es, weil es Thrombosen in der Familie gibt. Da sind wir ja sehr streng mit der Anwendung von kombinierten empfängnisverhütenden Präparaten. Aber auch da gilt, da würde ich bei jemandem mit LP klein a, ob jetzt Thrombose hin oder her, aber die hat ja ein erhöhtes Risiko für auf jeden Fall für jegliche Art von Herzereignissen immer nur transdermal. Also kein Pillenöstrogen und auch keine orale Empfängnisverhütung mit einem Östrogenpräparat. Gestagen-Monopille ja, das andere nicht.
Ich würde gerne noch das kommentieren, was Sie vorhin zu den Plaques gesagt haben. Also heutzutage hat man ja auch die Möglichkeit, über eine
Computertomographie gestützte Angiografie, also eine CT-Angiografie, die Gefäße gut darzustellen. Und bei den neueren Möglichkeiten, da gibt es ein sogenanntes Photon-CT. Das ist eine ganz feine Darstellung. Da können Sie die Plaquemorphologie, wie wir das nennen, also den Aufbau eines Plaques oder auch das Risiko, dass der platzt sozusagen, relativ genau bestimmen heutzutage. Vielleicht ist es ja tatsächlich in solchen ganz besonderen Fällen auch mal die Möglichkeit, erstmal die Herzkranzgefäße auf diese Weise darstellen zu lassen, um dann zu sagen, ich bin jetzt sicher, da kann nichts kaputt gehen, da kann sich kein Plaque lösen. Also das wäre zumindest eine Überlegung im Einzelfall. Für die große Menge ist es sicherlich noch nicht gut.
Ja, ist es denn dieses, was man Cardio-CT nennt, oder gibt es da verschiedene Formen von?
Eine erste Variante wäre das Cardio-CT. Das wird ab demnächst wohl auch eine Standardleistung für viele Patienten und von den Kassen bezahlt. Es gibt aber noch eine Weiterentwicklung, die noch feiner ist, wo die Schichten sozusagen noch feiner sind. Ich habe das tatsächlich bei Siemens neulich gesehen, innerhalb eines Vortrags. Sie können zum Beispiel im Stent dieses ganze Netz sehen, um mal ein Beispiel zu nennen. Und Sie können in dem Plaque die unterschiedlichen Dichteanteile messen. So, und dann wissen die genau, die Radiologen natürlich, welche Plaque-Formation dann das Risiko hat, möglicherweise eben auseinanderzugehen. Also das ist eine sehr feine neue Methode.
Ist das schon in der Routine-Diagnostik?
Dieses Photon-CT ist keine Routine-Diagnostik. Dass die CT-Angiografie, dieses Herz-CT, ist schon eine Routineuntersuchung und hat ja im Prinzip zur Koronardiagnostik, also zur Darstellung der Kranzgefäße, den Herzkatheter auch ein Stück weit abgelöst.
Die Nicole, die hat auch eine Frage an uns geschrieben. Bei ihr sind das LDL und auch das Lipoprotein klein a erhöht. Deshalb wurde ihr jetzt ein Statin empfohlen, das Rosuvastatin 5 Milligramm täglich soll sie nehmen. Nun nimmt sie aber seit anderthalb Jahren auch schon ein Pflaster, ein Östradiolpflaster und hat die Mirena-Spirale liegen. Nun hat sie gelesen, dass man orale Kontrazeptiva/Hormontherapie nicht mit gleichzeitiger Gabe von Rosuvastatin empfehlen würde. Was soll sie jetzt tun? Soll sie das Statin wechseln?
Ja, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, weil ich tatsächlich vor kurzem erst mit dieser Frage konfrontiert wurde. Also, jetzt schon mal vorab, orale Kontrazeptiva, und jetzt sprechen wir mal von den klassischen Kombipillen, die wird man sowieso bei jemandem mit einem zu viel an Cholesterin und zu viel von LP klein a gar nicht geben. Das haben wir ja gerade schon gesagt. Das heißt, eine Kombinationspille würde man eigentlich bei jemandem, der ein Gefäßproblem hat, da runzel ich schon mal sehr mit den Augenbrauen. Das würde ich eigentlich grundsätzlich nicht machen. Die Patientin, die Nicole kriegt, die hat eine Mirena, ne? Habe ich richtig verstanden? Und ein Östrogenpflaster, genau, transdermal. Genau. Da habe ich jetzt schon mal gar kein Problem, das zu kombinieren. Das kann sie machen. Dann bin ich jetzt in letzter Zeit tatsächlich mit der Frage konfrontiert gewesen, wie ist denn das, wenn Frauen Rosuvastatin nehmen und die Pille, was ich ja schon grundsätzlich in Frage stelle, die Kombipille, gibt es tatsächlich eine Untersuchung, die ist relativ alt, schon vor 20 Jahren. Da hat man interessanterweise gefunden, dass wenn die Rosuvastatin nehmen oder ein Statin, dass dann der Spiegel der Substanzen in der Kombinationspille eher ein bisschen höher klettert, um ungefähr 25%. Fand ich interessant, ist auch für mich eine relativ neue Erkenntnis gewesen. Also was bedeutet es? Das bedeutet also, die empfängnisverhütende Wirkung ist auf keinen Fall in Frage gestellt. Das ist ja immer das, was die Frauen bewegt. Kann es sein, dass irgendein Medikament, was ich nehme, zum Beispiel machen das Medikamente, die Frauen mit einer Epilepsie anwenden, machen da gerne mal Wechselwirkung. Plötzlich wirkt das Zeug nicht mehr kontrazeptiv, also nicht mehr empfängnisverhütend, und schwuppdiwupp ist man schwanger und wollte das eigentlich gar nicht. Aber das scheint beim Rosuvastatin gar nicht so zu sein. Es ist schwer, Untersuchungen dazu zu finden. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen damit beschäftigt, weil mir auch neulich eine Apothekerin sagte, ja, da gäbe es irgendwas. In dem Fall würde man ja davon ausgehen, wenn überhaupt, gehen die Spiegel eher hoch vom Östrogen, als dass sie runtergehen. Mich hat aber vor kurzem eine Kollegin angesprochen, die sagte, sie hat eine Patientin, die hat gesagt, ich habe doch immer das Pflaster genommen. Und wenn ich jetzt nehme ich neuerdings Rosuvastatin, also das ist dieses, was die meisten nehmen mit dem Statin. Und wenn ich das nehme, kriege ich wieder mehr Hitzeballungen. Also da scheint es so zu sein, dass es der umgekehrte Effekt ist. Also dass irgendwas das Rosuvastatin macht bei der Frau, dass das Östrogen schlechter wirkt. Ich meine, die ganz banale Antwort ist, dann nehmen Sie ein bisschen mehr Östrogen. Beim Gel kann man ja leichter steigern, beim Pflaster höhere Pflasterdosis. Aber ich habe tatsächlich intensiv gesucht, bis jetzt nichts gefunden. Aber im Einzelfall kann ich mir das vorstellen, dass es da eine Wechselwirkung gibt.
Mhm. Frau Eifert, in Ihrem Buch mit dem Titel »Wie Frauen länger leben« habe ich auch das Thema Autoimmunerkrankung gefunden. Mhm. Und zwei Dinge sind mir da in Erinnerung geblieben. In der Mitte des Lebens nehmen Autoimmunerkrankungen bei uns Frauen zu. Und Frauen mit einer Autoimmunerkrankung haben ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja. Erste Frage, wo kommen diese Autoimmunerkrankungen her und warum sind wir Frauen dann häufiger betroffen?
Autoimmunerkrankungen sind ja quasi eine Überreaktion des Immunsystems. Die Genetik gibt bei Männern und Frauen vor, welche Geschlechtschromosomen wir haben. Und bei den Frauen ist das das doppelte X sozusagen. Also wir haben zweimal X, Männer hingegen haben X und Y. Und auf diesem X-Chromosom ist zum Beispiel die Immunfunktion verschlüsselt, genetisch gesehen. Und das bedeutet, wir haben also sogar zweifach die Option, immunologisch mit unserer körpereigenen Abwehr auf irgendwelche Agenzien zu reagieren. Bei der Autoimmunerkrankung der Frau vor allem ist es eben so, dass wir viel stärker dann reagieren und unser Immunsystem in gewisser Weise überreagiert auf einen bestimmten Reiz. Und da wir eben dieses doppelte X-Chromosom haben, haben wir quasi auch die, ich will nicht sagen die doppelte Reaktion, aber eine verstärkte Reaktion. Und deswegen reagieren Frauen zum Beispiel auch bei Impfungen stärker auf bestimmte Dinge und zeigen Autoimmunerkrankungen an Leber, Schilddrüse oder beispielsweise an der Haut. Und diese Autoimmunerkrankung stellt im Laufe des Lebens ein gewisses Risiko für das Herz-Kreislauf-System dar. Das bedeutet, das Risiko, einen Herzinfarkt oder auch einen Schlaganfall zu entwickeln, wenn man eine Autoimmunerkrankung hat, ist etwa doppelt so hoch im Vergleich zu Frauen, die keine Autoimmunerkrankung haben. Weil da geht es auch wieder um diese entzündliche Aktivität. Mhm. Okay. Und deswegen werden diese Patientinnen mit Autoimmunerkrankungen sowohl nach den amerikanischen, aber inzwischen auch nach den europäischen Richtlinien der Gesellschaften für Kardiologie und auch Rheumatologie inzwischen mit einem Fettsenker eingestellt und mit Aspirin an sich. Ob die das dann natürlich wirklich nehmen, obliegt natürlich den Patientinnen.
Aber eigentlich dieses doppelte X-Chromosom, habe ich gelesen, schützt uns ja eigentlich auch besser.
Absolut.
Und wir können besser auf bestimmte Sachen reagieren. Warum in der Lebensmitte kehrt sich das dann so gegen uns?
Es sind natürlich in dem Fall auch ein bisschen die Hormone. Autoimmunerkrankungen entwickeln sich ja gerne in allen Wechselphasen dieser Art. Manche Autoimmunerkrankungen werden besser, rheumatische Erkrankungen werden auch manchmal in Schwangerschaften besser, manche werden allerdings auch in der Menopause besser. Also das hängt so ein bisschen von der individuellen Erkrankung ab.
Also meine Fantasie ist da schon auch, dass in der Postmenopause fällt eben die Östrogenwirkung weg und wie Frau Eifert sagt, es scheint so zu sein, dass bei manchen Frauen das sogar triggern kann, also dass der Wegfall des Östrogens mehr Autoimmunerkrankungen macht, was wir sehen, aber auch das dann auch wieder die Therapie. Also es ist jetzt nicht so, dass man grundsätzlich sagt, auf alle Autoimmunerkrankungen drauf mit den Östrogenen, dann wird alles gut. Nee, es ist eben auch das Gegenteil. Also fürs Lupus wissen wir, das ist eine Autoimmunerkrankung, die auch manchmal auch Organe, innere Organe befallen kann, dass Östrogen möglicherweise gar nicht so günstig ist. Also ich glaube, es kommt sehr auf die Art der Autoimmunerkrankung an. Interessanterweise wissen wir inzwischen auch, dass Frauen mit einer Endometriose, die ja auch eine Art entzündliche Reaktion ist, dass diese Frauen, die das haben, auch ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Ich frage mich an der Stelle dann immer, könnte es auch sein, dass das dadurch kommt, dass die durch die Erkrankung einen chronischen Stress haben und der chronische Stress ihre Gefäße beeinträchtigt, wäre ja theoretisch auch möglich. Aber deswegen empfehlen auch inzwischen die Endometriose-Leitlinien eine anti-entzündliche Ernährung, auch zur sozusagen Verbesserung der Endometriose, aber die wäre ja dann auch fürs Herz-Kreislauf-System günstig. Richtig, Frau Eifert?
Absolut richtig. Absolut richtig. Genau so ist es.
Frau Eifert, Ihre Botschaft an uns im Buch heißt ja, Frauenherzen schlagen nicht nur anders, sie altern auch anders. Und in dem Zusammenhang möchte ich so eine Besonderheit herausgreifen, über die Sie schreiben, und zwar die weibliche Mikrozirkulationsstörung. Und die, da bin ich hellhörig geworden, die kann auch Ursache für die Makuladegeneration sein. Das ist so eine Augenerkrankung. Frau Eifert, lassen Sie uns noch am Ende mal auf diese Mikrozirkulationsstörung schauen, weil die scheint auch so was typisch Weibliches zu sein, ja?
Genau so ist es. Das ist eine typisch weibliche Erkrankung. Also es geht ja in vielen Gefäßbereichen darum, dass wir einmal die großen Gefäße haben, in Anführungszeichen, also die Blutgefäße, die im Groben ein Organsystem versorgen, aber prinzipiell auch unseren gesamten Körper. Und am Herzen ist es so, es gibt die Herzkranzgefäße, da gibt es bei den Männern typische Engstellen, die einen Herzinfarkt oder auch eine schwere Durchblutungsstörung am Herzen verursachen können. Bei den Frauen kann das theoretisch so sein. Häufig ist es aber so, dass die Frauen an den kleinen, feinen Verästelungen dieser großen Gefäße eine Erkrankung haben. Und die spielt sich auch etwas anders ab als bei den Männern. Also wir haben da selten diese typische Engstelle, sondern eher eine insgesamt entzündliche Wandveränderung oder eine Wandverdickung im Allgemeinen, womit dann die Durchblutung aber verringert wird. Das kann am Herzen der Fall sein, das kann im Gehirn der Fall sein, an der Niere beispielsweise, im Darm, aber eben genauso gut am Auge. Und die Mikrozirkulation spielt eine Rolle, also die Durchblutung an den feinen Gefäßen, die ist unheimlich abhängig von unserer Blutdruckregulation. Da sind wir wieder bei diesem Thema. Also das ist ganz, ganz wichtig.
Das heißt, wenn der Blutdruck nicht gut reguliert ist, wird das schlimmer, oder?
Ja. Okay. Also wenn eigentlich auch die klassischen Risikofaktoren wie Blutdruck oder Fettstoffwechselstörung oder Zucker als auch Rauchen in Frage kommen bei einer individuellen Patientin, dann sollte man da unbedingt angreifen.
Okay. Wird sowas getestet beim Kardiologen? Wie kriege ich denn das raus?
Sie kriegen das beim Kardiologen in erster Linie damit raus, dass eine sogenannte funktionelle Untersuchung durchgeführt wird. Das heißt, eine Patientin wird unter körperlicher Anstrengung untersucht, zum Beispiel auf dem Fahrrad oder auf dem Laufband. Bei den Männern hingegen sehen wir aufgrund der Erkrankung eher an den größeren Gefäßen bereits in Ruhe im EKG schon Veränderungen, wenn eine schwere Durchblutungsstörung vorliegt am Herzen. Bei den Frauen sieht man das eben aus diesem Grund eher nicht. Also das Wichtige ist eine funktionelle Untersuchung, wie wir das nennen. Das kann auch über eine Szintigraphie sein oder über eine Kernspintomographie. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten heutzutage, um das festzustellen.
Und auch da wahrscheinlich die Empfehlung wieder Bewegung und aufs Essen achten, oder?
Ja, ja, und eben auch die Blutdruckregulation. Beispielsweise gibt es hier an der Universitätsklinik eine Studie im Moment, wo man bereits den Augenhintergrund bei jungen Patientinnen untersucht, die eine Schwangerschaftskomplikation hatten, um zu sehen, ob sich bereits da schon etwas abspielt. Also es geht da immer um die sogenannte chronische Entzündung. Im Englischen ist es Silent Inflammation, die jetzt gar nicht offensichtlich ist und auch nichts mit Erregern zu tun hat, sondern manchmal auch stressinduziert sein kann. Ja.
Und ich habe so das Gefühl, dass bei so wirklich dann älteren Frauen es manchmal auch schwierig ist, so den Blutdruck überhaupt gut einzustellen. Ja, dass die dann immer wieder so Spitzen haben und also.
Das ist wohl wahr.
Okay, und das kann das auch fördern?
Das fördert das zumindest. Also dieses Ungleichgewicht fördert das.
Und gibt es da einen Trick, wie man sowas einstellt?
Es ist wirklich im Einzelfall nicht so einfach. Manchmal muss man einfach auch andere Substanzen probieren oder bestimmte Kombinationen an Blutdrucksenkern nehmen. Über einen hatten wir vorhin nicht gesprochen, die Diuretika, die da, also die das Wasser herausziehen. Wir hatten es etwa angesprochen mit dem Drospirinon. Aber es gibt auch andere Wassertabletten, die natürlich beim Blutdruck gut eingesetzt werden können und die man manchmal da nutzen muss.
Okay, noch zusätzlich sozusagen.
Ich würd da gerne noch was dazu sagen, Frau Eifert, weil also das gefällt mir schon gut und das haben wir auch die Gynäkologinnen und Gynäkologen inzwischen kapiert. Da gibt es auch ein paar ganz gute neue Daten dazu, dass man auch als Gynäkologe, wenn man Frauen diesbezüglich berät, was jetzt mit Hormonen ist und welche Formen der Hormone man geben darf, dass unbedingt die Vorgeschichte in Verbindung mit der Geburtshilfe zu beachten ist. Also dass Frauen, die zum Beispiel eine Präeklampsie hatten oder einen Gestationsdiabetes, dass auch wir das in unsere Beratung mit einbeziehen. Klar, auch wegen der Mikrozirkulation, aber dass das Dinge in der Vorgeschichte sind, die wir unbedingt mit beachten müssen und wo ich dann meinen Frauen auch sage, jetzt gehen Sie mal zur Kardiologin oder zum Kardiologen und lassen sich einmal durchchecken.
Dem ist nichts hinzuzufügen, Frau Schauder.
Danke. So, damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir haben heute wirklich ein bisschen überzogen und ich hätte wahrscheinlich noch länger reden, noch mehr Fragen stellen können. Wer in Ruhe nachlesen möchte, dem kann ich das Buch von Frau Professor Eifert empfehlen, Wie Frauen länger leben, erschienen im Bertelsmann Verlag. Vielen Dank an Sie, Frau Eifert, dass Sie gekommen sind, dass Sie hier so viele Fragen beantwortet haben.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Und natürlich großen Dank an meine Podcast-Kollegin Dr. Katrin Schaudig.
Ja, hat großen Spaß gemacht. Schon wieder viel gelernt heute.
Ja,
ich auch. Ich auch. Und wie immer wird auch diese Folge von meinen Kolleginnen der Barrierefreiheit im MDR verschriftlicht. Denn manchmal möchte man Dinge auch mal in Ruhe nachlesen. Den Link, den packen wir in die Shownotes. Und in der kommenden Folge, da sprechen wir über das trockene Auge. Das ist auch sowas, was sich so schleichend einstellt und eben ganz typisch ist für die Wechseljahre. Woher kommt das trockene Auge? Wie gefährlich ist es? Was kann ich dagegen tun? Und hilft eigentlich auch eine Hormontherapie? Wir haben uns Professor Elisabeth Messmer dazu eingeladen, eine ausgewiesene Expertin, die über das trockene Auge auch ein Fachbuch geschrieben hat. Abonniert unseren Podcast, lasst gerne auch ein paar Sterne für uns da. Und wie immer gilt, ihr müsst es weitererzählen, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Empfehlt hormongesteuert euren Freundinnen, Kolleginnen, Schwestern, Partnerinnen und Partnern. Und zum Schluss gibt's wie immer einen Hörtipp für euch. Es klang ja auch in dieser Folge wieder an, unser Lebensstil ist entscheidend für unsere Gesundheit. Nicht nur die Bewegung, der Sport, sondern auch die Ernährung. Und deshalb hört doch mal rein in den tollen ARD-Podcast Die Ernährungsdocs. Wissenschaftsjournalistin und Host Julia Demann begleitet die erfahrenen Ernährungsmedizinerinnen Matthias Riedel, Silja Schäfer und Viola Andresen. In jeder Folge widmen die sich einer kniffligen Patientengeschichte und liefern jede Menge Infos auch für unseren eigenen Alltag. Da geht es auch um aktuelle Studien und es gibt hilfreiche Tipps rund ums Essen. Die Ernährungsdocs findet ihr ebenso wie uns, hormongesteuert, in ARD Sounds. Den Link gibt es in den Shownotes.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.